Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialgestaltung, der Podcast. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Dazu habe ich mir einer unserer Nachhaltigkeitsexpertinnen der Sozialgestaltung, nämlich Luzi Zobel, eingeladen. Hallo Luzi.
Hallo Daniela.
Außerdem begrüße ich von der Caritas Krefeld und Meerbusch Matthias Welz, verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit im Haus, und Kollegin Konstanze Schmidt, Assistentin des Vorstands und der Geschäftsführung sowie verantwortlich für Projekt- und Organisationsentwicklung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
Ja, wir haben Sie eingeladen, um unseren ZuhörerInnen an einem praktischen Kundenbeispiel aufzuzeigen, wie man sich als Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung nähern kann. Unser Nachhaltigkeitsteam hat mit der Caritas die doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach der Corporate Sustainability Reporting Directive oder abgekürzt CSRD durchgeführt und in diesem Rahmen deren wesentliche und damit auch berichtspflichtige Nachhaltigkeitsthemen identifiziert. Aber für alles Weitere gebe ich nun das Wort ab an meine Kollegin Luzi Zobel und natürlich unsere Gäste. Und Luzi wird jetzt das Interview durchführen.
Vielen Dank, liebe Daniela, für deine einleitenden Worte. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Luzi Zobel, Beraterin im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation hier bei der Sozialgestaltung. Ich bin seit rund 6 Jahren in der Unternehmensberatung tätig, mit dem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit, also immer dann, wenn es neue gesetzliche Vorgaben oder auch neue Anforderungen am Markt gibt, unterstütze ich die Unternehmen dabei, passende Strategien und Lösungen zu entwickeln. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das geht von einer CO2-Bilanz über ein Energiemanagementsystem bis hin zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich freue mich sehr, heute in diesem Rahmen über ein ganz besonderes Projekt sprechen zu dürfen, das wir gemeinsam mit der Caritas Krefeld umgesetzt haben. Dabei ging es, wie schon erwähnt, um die doppelte Wesentlichkeitsanalyse gemäß der CSRD. Hier vielleicht noch mal kurz die Info. Die CSRD ist die Abkürzung für die EU-Richtlinie und die verpflichtet bestimmte Unternehmen, abhängig von der Größe, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung als Teil des Jahresabschlusses. Und im Fokus steht dabei die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, also der Prozess, wie die Unternehmen ihre wesentlichen und auch berichtspflichtigen Themen identifizieren. Und zur Erarbeitung der Wesentlichkeitsanalyse haben wir uns in regelmäßigen Workshops mit der Caritas Krefeld getroffen. Dabei wurde nicht immer nur konzentriert gearbeitet, es durfte auch herzlich gelacht werden. Herr Welz, Frau Schmidt, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage. Darüber hinaus war die Zusammenarbeit aber vor allem mit Ihnen geprägt durch wirklichen Gestaltungswillen und auch dem klaren Wunsch, Nachhaltigkeit aktiv im eigenen Haus voranzutreiben. Genau diese Haltung von Ihnen hat das Projekt für mich auf jeden Fall besonders gemacht. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Sie, Frau Schmidt, und Sie, Herrn Welz, im Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen lieben Dank, Frau Zobel.
Danke nochmal, Frau Zobel. Und natürlich darf man das sagen, herzlich lachen, das gehört bei uns auf jeden Fall dazu.
Das kann ich aus der Erfahrung nur bestätigen. Herr Welz, aber bevor wir ins Projekt etwas tiefer einsteigen, würde mich als erstes einmal interessieren, wie Sie eigentlich persönlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen sind. Bei vielen Einrichtungen in der Sozialwirtschaft, aber auch in der Gesundheitswirtschaft, landet das Thema ja oft on top auf dem Schreibtisch, also neben ganz vielen anderen täglichen Aufgaben, die sowieso schon anstehen. Wie war das bei Ihnen? War es ein reines Müssen oder war es auch ein Wollen?
Ja, gute Frage. Also privat sind wir alle sensibilisiert. Wir hören die Nachrichten täglich, Starkregen, Hitzewellen, Waldbrände. Beruflich war das Thema eher, da war ich in so einer Endnutzerrolle. Fachlich betreut wurde es von anderen Stabsstellen. Und als ich dann im Mai letzten Jahres zur Caritas in Krefeld gewechselt bin, habe ich das Thema von einer Kollegin, ja, man könnte sagen, geerbt. Ich hatte es nicht gesucht, aber es hat mich gefunden. War auch anfangs ziemlich viel, die ganzen Regelungen, CSRD, ESG, LKSG. Man musste viel lesen, sich hineinfinden in das Thema. Aber mit Konstanze dann gemeinsam konnten wir ein Team aufbauen, haben viel gelernt zusammen, haben dann Unterstützung gesucht und auch gefunden bei der Sozialgestaltung, was auch immer viel Spaß gemacht hat. Auch da haben wir sehr viel gelernt und haben dann das Thema strategisch angepackt. Und gut, dass wir das gemeinsam gemacht haben, weil alleine wäre es sicher nicht gegangen.
Vielen Dank, Herr Welz. Sie haben das ja jetzt schon ganz schön beschrieben, dass das Thema Sie gefunden hat. Und Sie haben es auf jeden Fall angenommen und soweit ich das in der Zeit, die ich Sie begleitet habe, beurteilen kann, auch mit aktiv gestaltet. Mich würde noch interessieren, wie sich dadurch Ihr Arbeitsalltag verändert hat. Sie haben jetzt ja schon gesagt, LKSG, CSRD, EU-Taxonomie, diese ganzen großen Wörter, wo man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen zurechtfinden muss. Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt ein Projekt, was man nebenbei macht. Wie war das bei Ihnen?
Nachhaltigkeit ist sicher kein Projekt. Projekte enden ja irgendwann und Nachhaltigkeit, wie der Name schon sagt, geht ja weiter. Es hört ja nicht auf. Es ist ein ständiger Begleiter im Arbeitsalltag und es wird jetzt auch mittlerweile strategisch auch mitgedacht. Also man stellt nicht nur die Frage, was kostet es, die Entscheidung, sondern auch, welche Wirkung hat es? Beim Beispiel Ökostrom oder auch andere Sachen, Auswahl von Softwarelieferanten, stellen sich eben die Frage, hat es auch die strategischen Auswirkungen? Ökostrom hat CO2-Einsparungen. Vielleicht hätte man vor 5 oder 10 Jahren nur auf den Preis geschaut. Das hat sich sicher geändert. Auch Banken, Finanzgeber fragen inzwischen gezielt nach ESG-Kriterien, die man erfüllen muss. Und gleichzeitig, da wir das Thema auch vorangebracht haben, gibt es intern mehr Austausch. Die Kolleginnen und Kollegen, die bringen eigene Ideen rein. Kleine Sachen, Mülltrennung, Energiesparen, Umrüstung, LED. Das Thema öffnet also auch den Dialog, nicht immer nur über Nachhaltigkeit, auch über andere Themen. Und so kommt man immer mehr ins Gespräch. Bleibt natürlich trotzdem herausfordernd, das alles in bestehende Prozesse dann sauber zu integrieren.
Frau Schmidt, wie würden Sie das Thema bewerten, beziehungsweise wie steht die Caritas Krefeld zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, also Matthias hat schon viel gesagt, aber was ich noch hinzufügen kann, ist, dass Nachhaltigkeit für uns eben kein Trend ist, sondern ein Grundprinzip. Und dass gerade in der Sozialwirtschaft geht es ja per se um das Gemeinwohl. Und wir sehen Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil unserer Verantwortung, sowohl ökologisch, sozial als auch ökonomisch. Und es geht darum, eben Ressourcen bewusst zu nutzen, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, was ganz wichtig für uns ist, und ja, langfristig tragfähige Strukturen aufzubauen.
Das zeigt ja auch, dass das Thema bei Ihnen tief verankert ist. Daran anknüpfen vielleicht noch die Frage, wie sich die Caritas Krefeld dem Thema Nachhaltigkeit auch historisch genähert hat. Also in der Vergangenheit war das eher ein Erfüllen von Anforderungen, also ein Compliance-Thema. Oder haben Sie das Thema früh auch schon als strategische Chance für sich verstanden?
Nachhaltigkeit war sicher bei der Caritas in Krefeld und Caritas generell eigentlich schon immer Thema, auch bevor der regulatorische Druck kam. Es gab viele kleine Maßnahmen, Recyclingpapierumstellung, energiesparende Beleuchtung hatte ich schon genannt, jetzt Ökostrom umgestellt. Und gerade im sozialen Bereich war die Caritas aus sich heraus schon am Thema dran. Gute Arbeitsbedingungen, Mitarbeiterbindung, soziale Teilhabe, die standen bei uns schon immer im Fokus, bevor es auch auf den ESG-Checklisten aufgetaucht ist. Und jetzt über die Zeit kommt dann die Annäherung halt von beiden Seiten. Natürlich die Pflicht, gesetzliche Vorgaben wie CSRD, LKSG zu erfüllen, aber eben andererseits auch der strategische Anspruch, nicht nur die Risiken zu vermeiden, sondern proaktiv nach vorne zu handeln. Und heute arbeiten wir mit CO2-Zielen, sind eben schon umgestiegen, zum Beispiel auf Ökostrom. Wir engagieren uns bei Initiativen wie Zukunft einkaufen. Der regulatorische Druck war sicher nötig. Ich denke, ohne geht es nicht. Aber wir nutzen das Thema inzwischen auch als Werkzeug für unsere Organisationsentwicklung. Denn ich denke schon, wir können zeigen, dass die Sozialwirtschaft kann auch klug wirtschaften und gleichzeitig eben für das Gemeinwohl handeln.
Ich glaube, das war ein super Punkt, dass man sich vielleicht auch als Unternehmen nochmal bewusst macht, dass es da diese beiden Herangehensweisen gibt. Also auf der einen Seite das Thema Compliance, was müssen wir denn wirklich an regulatorischen Anforderungen erfüllen, und auf der anderen Seite eben die strategische Frage oder auch der betriebliche Erfolgsfaktor. Jetzt hatten Sie eben auch schon mal grob angedeutet, dass es auch von Banken hier erste Anforderungen gibt. Vielleicht wollen Sie nochmal kurz was zu den Anforderungen von Stakeholdern sagen. Also Banken natürlich als ein Stakeholder, gerne aber auch sonst nochmal Richtung Kostenträger oder Fördermittelgeber, vielleicht auch die Öffentlichkeit.
Ja, genau. Also wie Sie schon gesagt haben, Frau Zobel, wir spüren eben die Thematik eben auf vielen Ebenen, ne? Also dass die Erwartungen eben von Fördermittelgebern und Banken und der Politik, dass tatsächlich Anforderungen an uns gestellt werden, denen wir irgendwie nachkommen müssen. Aber neben den Stakeholdern merken wir vor allem, dass auch unsere Mitarbeitenden und Bewerberinnen zunehmend Wert darauf legen, dass wir nachhaltig handeln. Und das verändert natürlich unsere Kommunikation und auch unsere gesamten Prozesse, ebenso wie unsere gesamte strategische Ausrichtung, weil wir schon sehr gut merken, dass Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsfaktor wird, eben auch in der Sozialwirtschaft und nicht nur bezogen auf unsere Stakeholder, sondern auch intern.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldungen finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Das haben Sie gerade sehr klar beschrieben und ich glaube auch wichtiger Punkt, dass man sich das selber bewusst macht, dass es eben nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von Klimaschutz und Co. gibt, sondern gerade auch das Thema der Mitarbeitendenbindung oder Arbeitgeberattraktivität hier für die Sozialwirtschaft auch von besonderem Interesse ist. Jetzt sind es ja sehr, sehr viele Themen, die diesen Nachhaltigkeitsbegriff umfassen. Wir haben in unserem gemeinsamen Projekt ja mit der doppelten Wesentlichkeitsanalyse gestartet und wollten für Sie Ihre wesentlichen und damit berichtspflichtigen Themen identifizieren. Hat alles auch, ich sag mal, ein bisschen dem Zweck gedient, dass man irgendwie das Ganze mal einsortiert, die Themen. Was sind eigentlich die relevanten Nachhaltigkeitsthemen? Was machen Sie schon, das einmal zentral zu sammeln? Was hat der Prozess dieser Wesentlichkeitsanalyse für Sie konkret bedeutet? Also wie hat er Ihnen vielleicht auch geholfen, damit umzugehen, mit dieser Vielzahl an Themen, aber auch Erwartungen, die auf Sie eintreffen?
Ich glaube, dass die Erstellung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse für uns vor allem die Bedeutung hatte, dass wir Nachhaltigkeit nicht mehr nur aus der Perspektive der Umwelt oder der Gesellschaft betrachten, sondern eben auch aus der Perspektive unseres eigenen Unternehmens, was sonst natürlich Nachhaltigkeit immer eher auf diese Perspektiven Umwelt und Gesellschaft irgendwie gemünzt war, zumindest aus meiner Warte. Und wir gucken uns jetzt eben an, welche Nachhaltigkeitsthemen beeinflussen unser wirtschaftliches Handeln und eben umgekehrt. Also welchen Einfluss haben wir auf die Umwelt und die Gesellschaft und was können wir eigentlich tun? Es hilft uns einfach, die Prioritäten zu setzen und gezielt da aktiv zu werden, wo es zählt, also sowohl intern als auch extern.
Jetzt haben Sie ja gerade schon einen kleinen Einstieg in die Umsetzung auch in der Praxis gegeben. Daran anknüpfend vielleicht auch nochmal das Thema, was genau die Umsetzung dieser Anforderungen bei Ihnen bedeuten. Also CSRD hatten wir am Anfang schon genannt, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die die Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Wir haben ja aber auch noch das Lieferkettengesetz und die ganzen weiteren regulatorischen Anforderungen. Viele von diesen Anforderungen, die auf EU-Ebene entstanden sind, richten sich eigentlich in ihrem Ursprung mal an große und produzierende Unternehmen. Und jetzt sind eben zunehmend und so ja auch die Caritas Krefeld Einrichtungen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft betroffen. Entweder dann direkt über die CSRD oder das Lieferkettengesetz, aber manche eben auch indirekt über zum Beispiel die Anfragen der Banken, auf die Sie auch schon eingegangen sind. Was genau bedeuten diese regulatorischen Anforderungen für Sie?
Also erstmal, das stimmt. Die regulatorischen Anforderungen sind größtenteils für die großen produzierenden Unternehmen verfasst und geschrieben worden. Aber wir sind in der sozialen Wirtschaft ja auch mit gemeint. Und das muss man dann versuchen, in die Realität mit reinzubringen. Denn bei uns geht es ja nicht um Produkte, es geht um Menschen, Pflege, Teilhabe, Begleitung. Und trotzdem gelten die Regeln eben auch für uns. Das stellt uns schon vor Herausforderungen mit weniger Ressourcen als vielleicht in großen Wirtschaftsunternehmen, weniger Zeit, kein eigenes fachliches Expertenteam. Und viele Kolleginnen und Kollegen müssen das Thema so ein bisschen ja nebenbei dann mit betreuen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine große Nähe, gerade bei dem Thema S von ESG, also in der sozialen, im sozialen Thematik. Soziale Nachhaltigkeit ist ja für uns das Kerngeschäft. Daraus stehen wir. Gute Arbeitsbedingungen, gesellschaftlicher Mehrwert, Fachkräftesicherung. Das machen wir schon seit vielen Jahren, nicht erst seit es die regulatorischen Herausforderungen gibt. Die Schwierigkeit besteht darin, das alles in diese Berichtssysteme zu packen und zu übersetzen in die Anforderungen wie CSRD. Deshalb setzen wir dann stark auf die Priorisierung mit den Tools, wie jetzt der Wesentlichkeitsanalyse. Und auch wenn wir kein klassischer Umweltverschmutzer sind, sehen wir uns natürlich schon als Teil der Transformation und wir wollen den Beweis geben, dass man auch im sozialen Auftrag verantwortungsvoll wirtschaften kann.
Da bin ich absolut bei Ihnen. Also vor allem auch, dass die Voraussetzungen da in der Sozialwirtschaft im Vergleich auch zur Industrie wirklich sehr unterschiedlich sind. Und dass das Thema Nachhaltigkeit doch auch in beiden Branchen eine immer größere Relevanz hat. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen von dem Projekt erzählt. Ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wahrscheinlich mit am meisten interessieren würde, wie das konkret bei Ihnen dann auch aussah. Vielleicht, Frau Schmidt, hätten Sie sonst Lust, noch mal kurz über das Projekt zu berichten und uns einen tieferen Praxiseinblick zu geben.
Ja, absolut gerne. Also als wir angefangen haben, uns mit der, durch diese systematische Berichtspflicht, die einfach durch CSRD auf uns zukommt, zu befassen, haben wir erstmal ein kleines Projektteam gegründet. Das bestand aus Herrn Welz, aus der Projekt- und Organisationsentwicklung, aber auch durch den Vorstand, damit wir das tatsächlich auch auf die Ebene bringen, auf der wir es eigentlich haben wollen. Und haben dann uns mit Frau Zobel und Frau Platz die verschiedenen Faktoren angeschaut und in Form von mehrstündigen Workshops versucht herauszufinden, welche Punkte tatsächlich für uns als Unternehmen wichtig sind und auf welchen Einfluss wir haben auf Umwelt, auf Wirtschaft. Ich glaube, wir haben 5 Workshops gemacht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich glaube, Sie haben richtig mitgezählt.
Ja, das ist gut. Aufgrund dieser Workshops sind wir sehr in die Tiefe gegangen, was für uns einfach super interessant war, auch zu sehen, wie viel wir schon machen und wie gut wir eigentlich schon aufgestellt sind. Aber es ist natürlich schon durch diese systematische Berichtspflicht, dass wir uns anders damit nochmal auseinandergesetzt haben und es einfach super interessant war. Es war schon relativ kleinteilig, aber ich glaube, genau das war eben das Gute und das Wichtige, dass wir uns auch so kleinschrittig damit befasst haben, wo uns einfach, Sie, Frau Zobel und Frau Platz eben auch sehr, sehr gut durchgeführt haben und wir so auch das Gefühl hatten, dass wir auch durch ihren Input nichts vergessen und tatsächlich auf alle Punkte, die uns irgendwie betreffen, auch wirklich eingehen konnten.
Ja, das mit dem Aufwand, der dahinter steckt, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht zu vernachlässigen ist. Ich bin trotzdem erstmal auf jeden Fall mir sicher, dass Sie das gut meistern. Das haben Sie ja bereits unter Beweis gestellt, auch in der Vergangenheit. Und ich bin froh, dass Sie für sich da einen sehr klaren Weg entwickelt haben, also das Ziel vor Augen sehen und ich sag mal auch den Sinn dahinter verstehen. Ich glaube, das ist mit ein großer Knackpunkt, wenn man sich dem Thema auch erstmalig nähert. Jetzt gibt's ja gerade bei den Einrichtungen aus der Sozialwirtschaft oft sehr ähnliche Herausforderungen. Also, dass man viele Themen auf dem Tisch hat, umfangreiche Anforderungen und zeitgleich darf man eben nicht die Kernaufgaben aus den Augen verlieren. Frau Schmidt, Sie haben gerade schon gesagt, dass es etwas kleinteilig manchmal war. Vielleicht darauf nochmal Bezug nehmend, wie gelingt eigentlich dieser Balanceakt zwischen auf der einen Seite dem nötigen Aufwand, den Sie haben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und auf der anderen Seite dem konkreten Nutzen, den Sie auch daraus ziehen konnten?
Ja, der Aufwand ist definitiv da, das kann man auch gar nicht kleinreden. Gerade in der Sozialwirtschaft, wir hatten schon drüber gesprochen, Zeit, Ressourcen, Personal, das ist eh schon knapp. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht einfach ein Add-on. Die regulatorischen Anforderungen, die wirken teilweise schon auch überdimensioniert für unsere Realität. Deshalb war klar und ist klar, man braucht Struktur und Priorisierung. Und die Wesentlichkeitsanalyse, die hat uns sehr dabei geholfen, uns nicht zu verzetteln, sondern eben dort anzusetzen, wo unsere Wirkung wirklich spürbar und sinnvoll ist. Und wir versuchen, bestehende Strukturen zu nutzen. Ein aktuelles Beispiel noch: beim jetzigen Umzug unserer Büros wollen wir nicht mehr benötigte Möbel, werden wir nicht einfach entsorgen, sondern werden sie natürlich über unsere Verkaufmöbelläden weitergeben für kleines Geld, sozial und nachhaltig. Und so entsteht dann Wirkung im Alltag ohne größeren Zusatzaufwand. Nachhaltigkeit erzeugt nicht immer schnelle Effekte, aber sie wirkt. Und es gibt auch zum Beispiel Förderanträge, Bewerber, Bewerberinnen, die langfristigen Betriebskosten kann man senken. Und vor allem für uns eben auch wichtig, das stärkt unsere Glaubwürdigkeit auch als sozialer Träger.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Herr Welz, das haben Sie natürlich sehr schön auf den Punkt gebracht, gerade den letzten Satz. Nachhaltigkeit stärkt Ihre Glaubwürdigkeit als sozialer Träger. Und genau das ist aus meiner Perspektive auch ein sehr zentraler Punkt, denn während viele regulatorischen Anforderungen ja aus der Perspektive von produzierenden Unternehmen formuliert wurden, aus meiner Perspektive bringt die Sozialwirtschaft hier etwas ganz Wesentliches mit, nämlich eine tiefe Verankerung in der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit. Vielleicht mal kurz zum Vergleich. Die produzierenden Unternehmen haben ja oft viele Umweltauswirkungen, also diese Umweltsäule, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, da auf jeden Fall viele Nachhaltigkeitsthemen mit enthalten, über die produzierende Unternehmen berichten müssen und vielleicht weniger soziale Themen, über die sie vorteilhaft berichten können, während eben Unternehmen wie Sie, also Unternehmen in der Sozialwirtschaft, hier einen ganz wesentlichen Punkt haben, den Sie mitbringen. Vielleicht können Sie uns dazu nochmal ein Beispiel geben, wie Sie diese Stärke in der Praxis auch bewusst genutzt haben. Also, dass Sie Nachhaltigkeit so umsetzen, dass Sie als sozialer Träger dies eben auch glaubwürdig und wirkungsvoll umsetzen, ohne vielleicht dabei übermäßig bürokratisch zu sein.
Ja, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist das Projekt Zukunft Einkaufen, bei dem wir mitgemacht haben, beziehungsweise eine unserer Tagespflegen da mitgemacht hat. Zukunft Einkaufen ist ein ökumenisches Projekt, das kirchliche Einrichtungen eben dabei bei der Einführung nachhaltiger Beschaffungsprozesse unterstützt und ist eben speziell auf gemeinnützige Träger zugeschnitten. Das heißt, das ist für uns natürlich eine großartige Geschichte gewesen, in Anführungszeichen. Der Leitfaden war da tatsächlich in 5 verschiedene Schritte eingegliedert. Also, dass tatsächlich erst eine Bestandsaufnahme gemacht wurde, eine Situationsanalyse, ein Verbesserungsprogramm für ökofaire Beschaffung, die Organisation der Beschaffung und die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit, was eben auch immer sehr wichtig ist, um unsere Glaubwürdigkeit auch nach außen zu tragen, dass wir auch darüber sprechen. Also die Durchführung des Projekts hat dazu geführt, dass unsere Tagespflege Heilig Geist eigene Hochbeete hat und da eben auch Dinge anbaut und jetzt auch eine Küche eingebaut wurde und regional eingekauft wird. Also das, was nicht angebaut wird, regional eingekauft wird und dann tatsächlich auch mit den Gästen zusammen jeden Tag gekocht wird. Und ja, das ist einfach eine ganz schöne Entwicklung zu sehen, weil es natürlich auf vielen Ebenen wirkt, ne? Also es ist nachhaltig, aber es ist eben auch, es fördert die Teilhabe und ist genau dementsprechend, was eigentlich unser Sinn und Zweck ist. Und das ist, finde ich, immer ein ganz schönes Beispiel in dem Zusammenhang.
Absolut, das zeigt sehr schön, wie pragmatische Lösungen in der Sozialwirtschaft aussehen könnten, wenn man eben die vorhandenen Strukturen auch klug nutzt. Also hier immer auch wieder die Empfehlung an die Unternehmen, fangen Sie da an, wo Sie schon etwas haben. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern an vielen Stellen lässt sich eben auf den bestehenden Strukturen auch gut aufbauen. Damit wären wir noch bei einem Punkt angekommen, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde, nämlich Nachhaltigkeit nicht nur als Pflicht, sondern auch als Chance zu verstehen. Sie hatten zwischen den Zeilen auf jeden Fall schon viele Punkte genannt, wo Sie sagen, dass die Caritas Krefeld da eben einen Mehrwert sieht und es nicht nur als Compliance-Thema annimmt. Es sind ja sehr viele Einrichtungen aus der Sozialwirtschaft, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Sie, also begrenzte Ressourcen, die Anforderungen, die zunehmend steigen, fehlende Kapazitäten. Und ich habe Sie heute so verstanden, dass Sie sagen, es lohnt sich trotzdem. Welche strategischen Vorteile sehen Sie in dem Thema und warum macht es aus Ihrer Sicht Sinn, sich auch gerade jetzt, wo es immer ja noch so viele politische Entscheidungen und wieder weitere Entwicklungen gibt, sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?
Ich bin ja erst 1,5 Jahre bei der Caritas Krefeld, aber ich darf ja schon mit Stolz sagen, die Caritas ist 1916 gegründet und wir feiern also nächstes Jahr unseren 110. Geburtstag, 110-jähriges Jubiläum. Und wir haben in unserer Strategie noch ein größeres Ziel verankert. Wir wollen 200 Jahre mindestens werden. Und das ist ja der Kern von Nachhaltigkeit. Ja, das geht darum, heute so zu handeln, dass unsere Arbeit morgen überhaupt noch möglich ist für die Menschen, mit denen wir arbeiten, für die wir da sind. Und Nachhaltigkeit und die ganze Thematik, auch die Regulatorik, hilft uns dabei, die Klarheit dann zu gewinnen und zu behalten. Was tun wir eigentlich? Warum? Und mit welcher Wirkung? Und das stärkt auch unsere Identität nach innen und auch nach außen, eröffnet auch neue Räume, das Thema für die Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, für Gespräche mit Lieferanten, für den Austausch mit Banken, mit anderen Fördergebern. Nachhaltigkeit wird dadurch eben zum Türöffner und nicht nur allein zur Pflichterfüllung, sondern eben auch zur Weiterentwicklung. Ganz ehrlich, wer heute handelt, der muss morgen nicht nur reagieren. Deswegen sehen wir in Nachhaltigkeit nicht nur einen Aufwand, sondern eben auch eine echte strategische Chance für morgen.
Ich glaube, mit einem 110-jährigen Jubiläum hat man sich das auf jeden Fall verdient, sagen zu können, dass Nachhaltigkeit auch Teil der langfristigen Identität und Strategie ist. Gab es auf dem Weg dahin für Sie persönlich ein Aha-Erlebnis oder einen Moment, wo Sie sagen, da hat's Klick gemacht oder da hat sich Ihre Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit besonders verändert?
Ja, also für mich war ein absoluter Aha-Moment, dass wir im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse gemerkt haben, wie viele Themen wir eigentlich schon bearbeiten. Nur, dass wir das eben nicht unter dem Label Nachhaltigkeit machen, sondern einfach so bearbeiten, in Anführungszeichen. Und es wurde irgendwie sehr sichtbar, dass wir viel mehr tun, als wir eigentlich von uns selber dachten. Und das hat uns eben neue Perspektiven auch aufgezeigt, eben, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein zusätzlicher Aufwand ist, sondern Teil unserer DNA, die wir weiter stärken müssen. Und ich glaube, jetzt liegt es dran, dass wir es sichtbar machen und strategisch einfach weiterentwickeln, um unser Ziel, 200 zu werden, auf jeden Fall erfüllen zu können.
Das, was Sie beschreiben, ist wahrscheinlich eine Erkenntnis, die ganz viele Organisationen auch in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit Ihnen teilen können. Zumindest aus meinen bisherigen Erfahrungen, wenn man in diesen Workshops zusammensitzt und man ist ja da mit sehr vielen Teilnehmenden, also auch mit einem interdisziplinären Team sitzt man zusammen und es wird so viel auf einmal rechts und links deutlich, was bereits umgesetzt wurde, vielleicht nur nie zentral erfasst wurde oder wie Sie sagen, nicht unter dem Label der Nachhaltigkeit. Also das kann ich absolut bestätigen. Was waren denn für Sie bisher die wichtigsten Learnings aus der Wesentlichkeitsanalyse, aber vielleicht auch generell in diesem Prozess, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zunehmend zu beschäftigen? Und was würden Sie vielleicht auch anderen Einrichtungen raten, die jetzt vor der Aufgabe stehen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch speziell mit der Berichterstattung auseinanderzusetzen?
Ich denke, der wichtigste Rat wäre erstmal keine Angst vor dem Thema zu haben. Wenn man beginnt, dann kann einen das schon erschlagen mit den vielen Abkürzungen, den Regeln. Man muss viel lesen und man weiß nicht alles und irgendwie hat man ist so ein bisschen erstarrt und hat Angst. Aber einfach anfangen, einfach mal machen, ja, vielleicht im kleinen Rahmen mit ersten Fragen ein kleines Team machen, kleine Beobachtungen machen. Man muss nicht alles sofort wissen. Man kann auch nicht alles wissen. Man kann nicht alles perfekt machen und man sollte sich Unterstützung holen, die auch zu einem passt, zum Unternehmen passt, zu den Menschen passt. Da hatten wir auch einen, ja, man kann schon sagen, einen kleinen Auswahlprozess und hatten dann das große Glück mit der Sozialgestaltung, Frau Zobel und ihren Kolleginnen, jemand an der Seite zu haben, der uns strukturiert und praxisnah begleitet. Und eben, ja, auch menschlich hat es ganz gut gepasst. Dafür an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön von uns. Die Wesentlichkeitsanalyse, die wir da zusammen gemacht haben, das war für uns schon ein guter Einstieg, hat uns nochmal den Blick aufs ganze Unternehmen auch geöffnet. Und man erkennt Dinge wieder und erkennt sie auch vielleicht neu, die man vorher nicht oder nicht mehr so bewusst gesehen hat. Und die Erkenntnisse helfen dann nicht nur allein für das Thema Nachhaltigkeit, sondern es fließt dann auch ganz automatisch in andere Themen, Risikoanalyse, Strategie, die Führungskultur mit ein. Und Nachhaltigkeit ist eben kein extra Thema, kein extra Projekt, sondern vielleicht nochmal ein anderer Blick auf das, was man sowieso schon tut. Und das lohnt sich.
Vielen Dank, Frau Schmidt und Herr Welz, für Ihre Offenheit bisher. An der Stelle auch von unserer Seite nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie, dass es menschlich gepasst hat. Das kann ich nur zurückgeben. Ich fand es heute besonders schön zu hören, dass Nachhaltigkeit bei Ihnen nicht nur als lästige Pflicht, sondern auch als echte Chance verstanden wird. Und ja, vielleicht beruhigt es auch die ein oder anderen Unternehmen, die vielleicht heute zuhören, dass man nicht gleich mit einem CO2-Fußabdruck in Tabellenform starten muss, sondern dass man da Schritt für Schritt sich auf den Weg machen kann. Denn wie Sie so treffend gesagt haben, man muss nicht alles sofort wissen, man muss einfach erstmal anfangen. Und vielleicht ist Nachhaltigkeit am Ende ja auch genau das, ein bisschen wie Umziehen. Man merkt erst beim Packen, was man alles schon hat. In diesem Sinne, danke für das tolle Gespräch und viel Erfolg weiterhin auf Ihrem Weg.
Vielen Dank, Frau Zobel.
Dankeschön.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch an Sie drei. Vielen Dank also an Matthias Welz und Constanze Schmidt von der Caritas Krefeld und Meerbusch für die praxisnahen Eindrücke, die Sie uns heute hier vermittelt haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt wissen möchten, wie die Sozialgestaltung auch Ihr Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit unterstützen kann, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an nachhaltigkeit@sozialgestaltung.de. Bis zum nächsten Mal. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.